Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Und wir sprechen heute mit Joko. Er ist ein Bitcoiner, der bei Shift Crypto arbeitet. Shift Crypto baut Hardware-Wallets. Und wir sprechen natürlich mit ihm darüber, was einen Bitcoiner auszeichnet. Wir sprechen über Bitcoin, wir sprechen über Lightning, wir sprechen über die Technik dahinter, wir sprechen über Vertrauen und wir sprechen natürlich eben auch über die sogenannten Altcoins, also quasi alle Tokens, alle Coins da draußen, die nicht Bitcoin sind. Das ist echt, denke ich mal, ein sehr spannendes Interview, ein sehr spannendes Gespräch, weil wir dadurch eben auch so ein bisschen den Bitcoin auf den Grund gehen möchten und gleichsam natürlich auch versuchen möchten, existierende Technologien da draußen zu hinterfragen und auch zu überlegen, wo ist der Gehalt, was macht Sinn, was macht möglicherweise nicht so viel Sinn. Ja, lieber Joko, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Du bist ein Bitcoiner, du arbeitest bei Shift Crypto, aber vielleicht stellst du dich und auch die Firma, wo du arbeitest, einfach selber nochmal mit einigen Details vor. Das ist, denke ich mal, extrem spannend, weil zunehmend eben auch mehr Firmen sich mit dem Bitcoin beschäftigen, ganz klar.
Ja, moin Philipp, danke, dass ich hier sein darf, mich ein bisschen vorstellen darf. Ich bin Joko, ich bin seit fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile im Space unterwegs. Damals 2017 zum großen Preiseinstieg irgendwie eingestiegen und für das Thema begeistert worden. Hatte dann lange Zeit auch meine schöne, wie ich so gerne sage und viele andere auch, meine Shitcoin-Phase. habe dann angefangen zu minen. Also eigentlich habe ich diesen ganzen Einstieg in das ganze System übers Mining bekommen, indem ich zu Hause mit meiner Grafikkarte gemined habe und dann immer mehr Grafikkarten und immer mehr Computer gekauft habe, wo sich das Mining noch in Deutschland gelohnt hatte. Bin dann von Altcoins 2018, glaube ich, wo es ja so drastisch bergab ging, und 2019 im riesen Bärenmarkt, habe ich dann endlich mal die Zeit gefunden, mich mit Bitcoin genauer zu beschäftigen und zu schauen, warum sind jetzt diese ganzen Coins, die ich irgendwie 2017 hatte, warum sind die nichts mehr wert? Aber Bitcoin hat immer noch irgendwie, ist immer noch da. Also diese ganzen Coins, die ich damals gemeint hatte, die haben alle irgendwie 99% ihres Geldes verloren oder ihres Werts verloren. Aber Bitcoin, das waren zwar auch 70% oder so, aber irgendwie Bitcoin bleibt immer da über die lange Zeit. Aber die ganzen kleinen Coins über die ganzen Jahre, die verändern sich irgendwie. Die Top 50 Coins sind immer unterschiedliche. Und ja, habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin dann, was viele Leute heutzutage ein Bitcoiner nennen, geworden. Und habe dann angefangen, mich ein bisschen mehr mit Lightning zu beschäftigen, bin in die Schiene reingegangen und habe gemerkt, Lightning löst eigentlich so die meisten Probleme, die Leute oft bei Bitcoin kritisieren. Und das ist dann so ein eigenes Rabbit Hole, wo man ganz, ganz viel lernt und ganz, ganz viel selbst macht. Und habe dann angefangen, diese ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, niederzuschreiben, um das mit Leuten zu teilen. Und daraus ist dann erstmal mein Magazin entstanden, btc21.de, da findet man das. Und da habe ich in erster Linie ganz, ganz viele Artikel darüber geschrieben, wie Lightning funktioniert und wie man bestimmte Sachen bei Lightning machen kann, was es Neues gibt. Und dann war da zwischenzeitlich die Idee, auch ein bisschen Bitcoin-News zu machen, weil es halt, es gibt ganz, ganz viele News-Outlets in Richtung Bitcoin und Kryptowährungen. Ich finde aber, dass bei vielen dieser News-Outlets auch der Fokus ziemlich stark auf den Altcoins liegt, weil da passiert ganz, ganz viel und das ist ganz, ganz aufregend, weil ganz, ganz viel versprochen wird. Aber so richtig, man bekommt oft das Gefühl, dass das Thema Bitcoin da nicht so aufmerksam verfolgt wird wie andere Themen. Und dass viele Leute, die da auch schreiben, das Thema Bitcoin noch nicht so ganz verstanden haben. Und das war dann erstmal die Ambition, da so ein Magazin zu gründen. Und das habe ich dann nebenbei gemacht. Und seit Mitte letzten Jahres arbeite ich für Shift Crypto. Wir sind ein Hardware-Wallet-Hersteller. Wir bauen die Bitbox 02. Und unser Anspruch ist eigentlich so das einfachste Hardware-Wallet für Bitcoin und auch andere Kryptowährungen zu designen und herzustellen und Leuten, die auch nicht so viel Ahnung von Technik haben, also die Bitcoin noch nicht ganz so gut verstehen, auch die Möglichkeit zu geben, ihre Bitcoins komplett sicher zu halten. Also unser Fokus liegt ganz klar auf der User Experience und der Einfachheit, das Produkt zu nutzen. Und es gibt halt so viele Leute, die einfach ihr Geld auf Exchanges halten, weil sie meinen, es ist so schwierig, Bitcoin selbst zu halten. Aber wenn man Bitcoin halt nicht selber hält, dann fehlt einem so ein bisschen die Perspektive dafür, was Bitcoin eigentlich ist. Und so bin ich halt jetzt ins Thema Hardware-Wallets gerauscht und habe so ziemlich alles mal im ganzen Space mitgenommen.
Also das klingt nach einer beeindruckenden Reise. Du wirst da mal ein Buch drüber schreiben können, um damit wir gleich vielleicht auch die Hörer, die das Thema Lightning und anderes vielleicht noch nicht im Detail kennen, abholen. Vielleicht nochmal ein paar Begriffsklärungen. Ich glaube, Altcoin ist, denke ich mal, klar. Das sind alle Coins außerhalb von Bitcoin. Ich sehe es auch so. Der Bitcoin war immer die Nummer eins, ist die Nummer eins und wird sicherlich die Nummer eins bleiben. Davon kann man ausgehen. Es gibt sicherlich zunehmend noch weitere Coins. Ethereum im Übrigen, Joko, ist auch relativ stabil, gell? Aber alles andere rauscht von oben nach unten und von unten nach oben durch. Die Frage ist, ob das so bleibt. Wenn man dann wieder heute sich den ganzen DeFi-Apparat anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass das für die Ewigkeit gemacht wird. Aber die Geschichte der letzten 10 Jahre zeigt halt doch, dass jedes Jahr oder alle 2 Jahre eben so ein Reshuffling stattfindet unter den Top 50, Top 100, bis auf eben Ethereum und Bitcoin, die bleiben relativ stabil. Auch Binance ist schon eine Weile dabei. Andere Dinge gehen hoch und runter. Würdest du dem zustimmen? Also ist Ethereum auch, hat das auch eine gewisse Stabilität erreicht oder bist du da wirklich der hundertprozentige Bitcoiner, für den es nichts anderes gibt?
Also es ist halt alles relativ. Natürlich sind die Coins, die halt in den Top 3 sind oder so, sind wahrscheinlich die noch am längsten da drinnen bleiben werden. Aber gerade bei Ethereum und bei Binance, also gerade bei Binance würde ich das... kannst du ja überhaupt nicht mit Bitcoin vergleichen, weil das einfach was komplett anderes ist. Das ist ja eher eine Aktie. Und bei Ethereum habe ich einfach ganz andere grundlegende Probleme, die sich durch das Protokoll ergeben und wie es geführt wird. Und das ist für mich auch kein direkter Vergleich zu Bitcoin. Also ich finde es sowieso immer relativ schwierig, von Kryptowährungen zu sprechen, oder wie es im Englisch immer Cryptocurrency genannt wird, weil... Diese ganzen Coins haben auch nicht alle irgendwie den Anspruch, irgendwie eine Währung zu werden, obwohl sie es alle groß verkünden, oh, wir sind der nächste Bitcoin und so. Aber letztendlich sind das für mich irgendwie Firmen. Letztendlich stehen hinter den meisten Coins irgendwelche Firmen und das ist dann deren Aktie, die halt irgendwie virtuell gehandelt wird. Und das kann man ja auch gerne machen, aber dann muss man halt auch ehrlich sein und sagen, dass man jetzt nicht das nächste Bitcoin ist und nicht dezentral ist, sondern halt einfach eine Aktie letztendlich ist,
meiner Meinung nach. Aber also vielleicht an der Stelle gleich mal eingehakt, Joko, wie konnte denn das passieren, dass tatsächlich dieser Begriff Kryptowährung so entstanden ist und auch sich dermaßen festgesetzt hat, weil dieser Begriff Kryptowährung ja auch immer suggeriert, dass quasi alles auf Blockchain-Basis in einen riesengroßen Topf geschmissen wird?
Ja, das ist halt einfach, weil damals, als es halt nur Bitcoin gab als sogenannte Kryptowährung, also es musste ja auch irgendwie klassifiziert werden erstmal, was ist das denn eigentlich, Bitcoin? Und als Leute das halt verstanden haben, haben die halt gemerkt, theoretisch können wir ja auch unsere eigene Kryptowährung machen, irgendwie haben dann Bitcoin geforkt und auf einmal kam dann dieser Begriff der Kryptowährungen heraus. Also es ist ja trivial, Bitcoin zu forken und dann irgendwie zu sagen, ich habe jetzt meine eigene Kryptowährung. Die Frage ist halt, nehmen die Leute das an und geben die dem Ganzen einen Wert? Und viele Leute denken, es wäre so super schwierig, eine Kryptowährung zu starten, aber letztendlich ist es halt trivial.
Also bei der Techniker, der drückt da auf ein paar Tasten, das dauert wahrscheinlich ein paar Stunden, dann läuft so ein Netzwerk. Aber wie du sagst, ja, das heißt ja eben noch lange nicht, dass es akzeptiert wird. Es gibt ja auch große Forks von Bitcoin, aber von denen hat man auch schon lange nichts mehr gehört.
Also das schönste Beispiel war 2017, warst du ja, glaube ich, auch schon dabei, ne? Bei der ICO-Bubble und so. Und da gab es Websites, wo du praktisch deinen eigenen Coin forken konntest. Das war dann irgendwie eine Monero-Fork, glaube ich. Und so daraus sind auch so ganz viele Coins entstanden, wie Turtlecoin und so. Also praktisch die Meme-Coins von 2017.
Und es gab ja auch den White Paper Generator, wenn du dich erinnerst, wo du einfach auf die Taste gedrückt hast, dann kam quasi ein Passwort aufgefüllter PDF kam raus, was du theoretisch, was absoluter Quatsch war, aber was sich zumindest eben nach diesen ganzen Mulks-Coins angehört hat, die teilweise damals ja aufgekommen sind, die aber auch fast alle inzwischen wieder verschwunden sind.
Für White Paper haben die Leute sich ja noch einigermaßen 2017 interessiert. Mittlerweile sind ja die meisten Coins, haben ja gar kein richtiges White Paper mehr, sondern haben irgendwie Investorenlisten und vielleicht noch eine Roadmap oder so und Tokenomics. Aber wie viele Leute lesen denn wirklich noch das White Paper für das, was sie investieren? Also für ganz viele Leute ist es auch so, gibt es gar keinen Anreiz, sich das Ganze anzuschauen. Und ich muss auch selber zugeben, ich habe auch längere Zeit, habe ich mich irgendwie an 2018, 2019, also im Bärenmarkt, habe ich mich auch das erste Mal an das Bitcoin White Paper rangewagt und war ganz überrascht, wie verständlich das überhaupt ist. Also ich bin zwar verhältnismäßig technisch, aber ich glaube auch jemand, der nicht groß technisch unterwegs ist, versteht, was damit gemeint ist und welche Probleme das Ganze löst. Und also dieses Paper ist überhaupt nicht so schwierig. Das
Ja, ja,
sind
ja.
wirklich nur ein paar Seiten, die irgendwie die Grundzüge von Bitcoin erklären und wie das Ganze funktioniert. Und was auch viele Leute nicht wissen, das Wort Blockchain. Das ist ja auch an sich ist das ja auch sowas wie diese ganzen Altcoins und das Wort Kryptowährung. Das sagt so, dass so alles das Gleiche ist wie Bitcoin. Aber im Bitcoin White Paper steht kein einziges Mal Blockchain drin, ne, sondern das ist einfach ein Wort, was irgendwie im Nachhinein erstellt wurde oder sich Leute ausgedacht haben, um zu sagen, hey, wir sind irgendwie wie Bitcoin, wir benutzen die Vorteile von Bitcoin, aber wir machen es noch besser. Und der Erfahrung nach zeigt sich eigentlich, dass die Leute, die meinen, dass sie Bitcoin besser machen können durch irgendwelche Sachen, einfach nur irgendwelche anderen Trade-offs eingehen. Also sagen, okay, wir nehmen jetzt hier ein bisschen Dezentralität weg und dafür machen wir halt irgendwie die Transaktionen super viel schneller und so. Und, das ist halt für mich, ist das keine Verbesserung, sondern das ist in erster Linie ist das einfach nur eine Veränderung des Protokolls, die halt schlechter ist in eigentlich allen Fällen, die ich bisher gesehen habe.
Ja, und vor allem ist ja dadurch eine gewisse Adoption noch gar nicht gegeben. Ja, also das hat jetzt ja bei dem Bitcoin einige Jahre gedauert, bis tatsächlich einige Millionen oder Dutzende Millionen Menschen auf der Erde das Thema Bitcoin ab und zu im Kopf haben. Die Journalisten sprechen darüber, die Politiker beginnen darüber zu sprechen und so weiter und so fort. Niemand schert sich um die Coin Nummer 53 und so weiter und so fort.
Genau, aber auch so, was so Journalisten und so weiter angeht, ich habe höchsten Respekt für Leute, die sich wirklich die Arbeit machen, sich damit auseinanderzusetzen und dann fundierte Artikel schreiben, auch wenn sie kritisch sind. Also ich glaube, viele in der Bitcoin-Community sehen sich nach ordentlichem Feedback oder nach guter Kritik gegenüber Bitcoin, weil es sie halt wirklich viel zu selten gibt, meiner Meinung nach. Die meiste Kritik basiert auf falschen Annahmen, auf Narrativen, die gepusht werden von Altcoins, wie zum Beispiel, dass man Proof of Work einfach durch Proof of Stake ersetzen kann und so auf einmal das in Anführungsstrichen Energieproblem von Bitcoin lösen kann. Und es ist irgendwie verständlich, dass sich Journalisten natürlich jetzt keine 50 Stunden lang hinsetzen können, um einen kurzen Artikel über Bitcoin schreiben zu können. Und
Jukos, lass uns an der Stelle vielleicht direkt mal eintauchen und überlegen, okay, was sind denn so die typischen Mythen gegenüber dem Bitcoin, wo die Leute glauben, dass XYZ passiert oder so eben existiert, was aber dann am Ende des Tages sich als falsch herausstellen würde. Also ein so ein Mythos ist eben genau das, was du gesagt hast, nämlich dass eben ganz einfach und unkompliziert Bitcoin ja von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt werden könnte, wenn die Programmierer oder wenn der CTO von Bitcoin das wollte, also so hört man das ja manchmal. Sag uns mal von deiner Perspektive, warum ist es falsch? Warum ist Proof of Work deiner Meinung nach besser und warum kann man es eben gerade nicht umstellen?
Also zu der ganzen Thematik Proof of Stake und Proof of Work hast du ja eine wunderbare Folge mit dem Gigi aufgenommen. Da kann ich die kann ich den Hörern uneingeschränkt empfehlen. Da hat er wirklich einen sehr guten Kommentar dazu gemacht. Generell finde ich es einfach schwierig, weil Proof of Stake dauerhaft einfach zu Zentralisierung führt. Also wenn du jetzt irgendwie 10 Coins nur hast und 10 Leute hast, wie bestimmst du, welche dieser 10 Leute wie viel kriegt? Es gibt keinen Verteilungsmechanismus bei Proof of Stake, der irgendwie fair ist. Musst du dafür sorgen, dass die Leute an das Geld kommen. Und dann hast du das Problem, ja, wie entscheide ich denn, wer wie viel Geld bekommt? Und da müssen dann halt immer diese Leute sagen, ja, okay, jetzt kriegen die Developer kriegen 10%, dann irgendwie gibt es einen Airdrop für so und so viel Prozent. Aber diese Entscheidung alleine ist ja schon super zentralisiert. Also da ist ja mega der Bias drin, wenn du natürlich sagst, ich bin der Entwickler, dann hast du natürlich, dann sagst du natürlich, ja, ich würde gerne, ja, nehme ich mir 20% oder vielleicht 25%, kriegen jetzt irgendwelche Investoren Geld und so. Also Proof of Stake an sich ist einfach eine riesengroße Zentralisierungsfalle, meiner Meinung nach. Und dieses Problem, was oft irgendwie gesagt wird, dass irgendwie Bitcoin mega viel Energie verbraucht und das durch Proof of Stake gelöst werden kann, ist einfach falsch, meiner Meinung nach. Natürlich kannst du sagen, es verbraucht weniger Energie, aber du hast natürlich überhaupt nicht die Vorteile von Proof of Stake, dass es halt permissionless ist, dass es frei ist und dass es dezentralisiert ist. Du gehst einfach viel, du gehst viel zu viele Kompromisse dafür ein, nur um die Leute zu befriedigen, die sagen, ja, ihr dürft aber nicht so viel Strom verbrauchen, weil das ist schlecht fürs Klima. Und aber sich damit genauer zu befassen, warum, also wie überhaupt dieser Strom fürs Proof of Work Mining zustande kommt und wo das benutzt wird und wie der CO2-Abdruck davon überhaupt wirklich ist, damit will sich auch keiner beschäftigen. Kann ja auch wahrscheinlich gar nicht, nicht jeder, der sich irgendwie 50 Stunden damit auseinandersetzt. Und ein gutes Beispiel dafür, für diese Proof of Work-Narrative, dass sie zu viel Energie verbraucht, ist ein Paper von Mora et al. Da wird gesagt, ja, Proof of Bitcoin alleine trägt zu 2% der globalen Erwärmung bei. Und dann natürlich jeder, der das liest, sagt, okay, das geht nicht, das ist viel zu viel, das können wir nicht machen. Und dieses Paper ist aber schon 1000-mal kritisiert worden und komplett debunked worden. Das ist eigentlich, ist komplett falsch. Komplett falsches Paper, aber trotzdem wird es von Journalisten noch ständig zitiert. Und also und natürlich, Journalisten schreiben dann über dieses Paper und dann andere Journalisten, die über dieses Thema was schreiben wollen, googeln das dann und finden dann die anderen Artikel zu dem Thema und so wird das dann halt immer weiter gepusht und immer weiter gepusht, obwohl halt einfach die Annahme, diese Grundannahme komplett falsch ist. Ja, sorry für den kurzen Rant.
Nee, das ist absolut wichtig. Also das zeigt sich halt auch immer wieder, dass das Thema ist nicht einfach zu verstehen. Wer oberflächlich recherchiert, der findet natürlich zunächst mal die Sachen, die häufig zitiert sind. Und man braucht schon ein bisschen Zeit, leider, und ein bisschen Muße, sich wirklich da eine Ebene tiefer zu begeben, um wirklich zu versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das sehe ich ganz genauso. Noch eine Frage. Ja, sag.
Also du hast ja über diese grundsätzlich falschen Annahmen über Bitcoin gefragt. Ein anderes Thema ist dann natürlich, was man auch selbst von Leuten liest, von denen man eigentlich meint, dass sie es besser wüssten. Bitcoin skaliert nicht. Bitcoin irgendwie 3 Transaktionen pro Sekunde oder so. Wie soll denn die ganze Welt das Ganze benutzen und so? Und das wird natürlich von Leuten gepusht und eigentlich nur von Leuten gepusht, die entweder gar keine Ahnung haben oder irgendwie Krypto-Investoren sind und irgendwie Litecoin gekauft haben, weil Litecoin schneller ist. Hat sich niemand damit befasst, was war der Block-Size-War oder wie will Bitcoin auf Dauer skalieren oder was ist das Lightning-Netzwerk und so weiter. Also dass Bitcoin eigentlich überhaupt nicht mehr limitiert ist auf Transaktionen pro Sekunde, das fällt gar keinem ein, der diese Meinung irgendwie pusht. Und also generell ist auch diese Angabe, Transaktionen pro Energieeinheit, ist einfach völliger Quatsch, weil Bitcoin halt unendlich viele Transaktionen in der Theorie pro Sekunde machen kann. Das heißt, eigentlich ist der Energieverbrauch pro Transaktion bei Bitcoin ist praktisch null. Also du kannst sowohl sagen, ja, theoretisch eine On-Chain-Transaktion von Bitcoin hat den und den Fußabdruck, aber wenn du eine Lightning-Transaktion machst, oder mit reinbeziehst, dann ist der Transaktionsabdruck praktisch null.
Aber ja, da geht es tatsächlich drunter und drüber. Also woher kommt diese Kritik da? Früher gab es halt diese Tabellen, wo man zum Beispiel Visa und Mastercard in Tabellenform gegenübergestellt hat mit Bitcoin. Warum? Weil man bei Bitcoin natürlich auch die maximale Transaktionsanzahl wunderschön berechnen kann. Dann hat man diese Tabelle befüllt und dann hat man versucht, die Quotienten zu berechnen und eben diese Quotienten, wie du sagst, machen ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Sinn. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wie du sagst, den Stromverbrauch pro Transaktion direkt zu messen, weil eben man das ganze Lightning-Ökosystem und so weiter und so fort mit einbeziehen müsste.
Korrekt. Und auch diese Tabellen und diese Vergleiche kommen eigentlich nur von einer Person. Und das ist Alexander de Vries, der für die niederländische Zentralbank arbeitet. Also es klingt wirklich wie eine Verschwörungstheorie, aber es ist tatsächlich, der nennt sich auch auf Twitter, glaube ich, Digi-Economist oder so. Und der macht nichts anderes, als diesen Wert die ganze Zeit zu posten und zu sagen, aha, guck mal, so viel Energie verbraucht jetzt das Bitcoin-Netzwerk und so weiter. Und stellt das überhaupt nicht in Frage oder ist auch komplett kritikresistent und will auch überhaupt nicht diskutieren, sondern will einfach nur schön seine Zahlen sagen, um damit Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das gelingt ihm ja offensichtlich, weil er sehr, sehr häufig zitiert wird.
Dann, Joko, lass uns noch mal über den Stromverbrauch sprechen. Ich meine, wir wissen, der ist hoch, einverstanden, aber vielleicht kannst du da deine Erklärung noch mal abgeben, dass es eben nicht um den Stromverbrauch geht, sondern wenn überhaupt um die IT-Sicherheit, die dadurch erzeugt wird und so weiter und so fort. Also du wirst sicherlich auch von vielen Bekannten und Freunden die Frage bekommen, ja, aber Bitcoin, was ist mit dem hohen Stromverbrauch? Hm? Was ist da deine Antwort?
Also Bitcoin hat ja das Ziel, ein globales, oder was heißt das Ziel? Bitcoin ist ja ein globales Finanzsystem. Mit dem Ziel, praktisch den ganzen Wert der Welt oder zumindest einen Großteil des Wertes der Welt irgendwie in sich aufzunehmen. Also praktisch sollte Bitcoin irgendwann mal ein Asset sein, was mehrere Billionen Euro wert ist. Und da musste man sich halt fragen, will man das System auf etwas bauen, was sicher ist, aber dafür etwas kostet? Oder will man das auf etwas bauen, was unsicher ist und dafür aber günstig ist? Natürlich willst du es auf etwas bauen, was sicher ist, aber dafür natürlich einen gewissen Kosten hat. Weil alles, was einen Nutzen hat, hat auch einen Kosten, meiner Meinung nach. Und natürlich kann man sagen, wir verbrauchen jetzt so und so viel Strom. Vielleicht kann man das besser machen, dadurch, dass halt irgendwie erneuerbare Energien genutzt werden oder halt Offsets gekauft werden oder was weiß ich. Also gibt es ja ganz, ganz viele, Ideen, wie man das Ganze irgendwie besser machen kann. Aber an sich ist der Energieverbrauch von Bitcoin ist für mich nichts Negatives per se. Weil du kannst halt einfach sagen, Bitcoin bringt aktuell so einen großen Vorteil oder Bitcoin bezahlt aktuell für irgendwie 0,5% des kompletten Strombedarfs der Erde. Und du brauchst so viel Strom, um Bitcoin irgendwie lahmzulegen oder Bitcoin anzugreifen oder was weiß ich. Und das ist für mich eigentlich was Positives zu sagen. Mein Geld ist von dieser Energie geschützt. Also von so viel Energie. Und wie du diese Energie aber einteilst, das ist eine komplett andere Frage. Also wenn du sagst irgendwie, ja, das ist jetzt alles Kohlestrom oder emittiert so und so viel CO2, das ist ja eine komplett andere Frage. Aber diese Leute machen, diese Kritik äußern, machen eigentlich immer irgendwie den Fehler zu sagen, ja, nee, das ist es mir nicht wert. Also diesen CO2-Ausstoß, das ist es mir nicht wert. Aber wenn man die Leute dann halt fragt, was ist es dir denn wert? Dann sagen sie, ja, nichts. Also wenn man natürlich kein Benefit in Bitcoin sieht, dann ist natürlich jedes Kilo CO2, was emittiert wird, ist halt irgendwie schlecht.
Also ich sehe es, in einem stimme ich dir auf alle Fälle überein, nämlich man muss den Stromverbrauch wirklich also abtrennen von dem CO2-Verbrauch, weil es ist aus meiner Sicht nicht fair, Stromverbrauch zu moralisieren. Wenn man Stromverbrauch einteilt in guten und schlechten Stromverbrauch, dann dürfte man keine Computerspiele mehr spielen, man dürfte auch keine Netflix-fähige Serien mehr schauen möglicherweise. Auch die Weihnachtsbeleuchtung stünde dann zur Debatte. Das macht alles keinen Sinn. Deswegen glaube ich, dass es keine gute Lösung ist, Stromverbrauch zu moralisieren. Und das betrifft natürlich auch den Bitcoin-Stromverbrauch. Und deswegen, ich finde es genau richtig, wie du sagst, letztendlich muss man sich um den CO2-Footprint kümmern. Und da ist natürlich bei dem Bitcoin-Stand heute schon noch einiges im Argen. Wir haben ja Hoffnung, dass es sich verbessert aufgrund von verschiedenen Mechanismen im Netzwerk. Aber Stand heute ist es schon noch eine Variable, die man sich ehrlich gesagt anders wünscht. Oder siehst du das anders?
Nicht zwangsläufig. Also das Thema ist auch an sich ein bisschen schwieriger. Miner haben ja immer irgendwie wollen immer den günstigsten Strom haben. Also ich glaube, der günstigste Strom ist Hydro, also Wasserkraft. Dann Solar, Windkraft und aber die fossilen Kraftstoffe wie irgendwie Braunkohle und so weiter, solange die nicht extra subventioniert werden, sind die alle teurer als regenerative Energien. Und wenn man jetzt aber sagt, dass Bitcoin diese Energie benutzt, dann kannst du natürlich gleichzeitig auch mehr dieser Kraftwerke bauen. Also ein einfaches Beispiel wäre, wir haben eine kleine Stadt und die verbraucht Peak, also der Verbrauch einer Stadt, der ist ja der variiert ganz, ganz stark. Also irgendwie mittags verbrauchen wir ganz, ganz viel Strom und nachts ganz, ganz wenig Strom. Wenn du jetzt ein Wasserkraftwerk hast, was irgendwie 10 Megawatt verbraucht, und deine Bevölkerung verbraucht 10 Megawatt, aber nur im Peak, hast du immer noch irgendwie Verlustleistung oder was machst du mit dem restlichen Strom, der sonst über den Tag nicht benutzt wird? Und da kannst du natürlich Industrien bauen und so weiter, aber diese Industrie, die will ja auch den ganzen Tag arbeiten. Und ich glaube, da gibt es halt auch ganz, ganz viele Konzepte, was das Mining angeht, wo man halt einfach viel, viel Positives auch machen kann dadurch. Also diesen Energieverbrauch zu moralisieren, finde ich auch einfach, finde ich schwer.
Ich sehe es genauso wie du. Tendenziell neigt das Bitcoin-Netzwerk hier schon zur Nutzung der günstigsten Energie und die ist tatsächlich, sehe ich auch so wie du, sind es Energieträger wie Wasser, Wind und Strom. Aber mit einem Punkt habe ich halt schon ein Problem. Das ist eine Geschichte, die stammt aus Amerika, wo man eben schon stillgelegte Kohlekraftwerke wieder aktiviert, um damit Mining-Strom zu generieren. Also das ganze Theoriegebilde und die Logik, die du hattest, das stimme ich wirklich rundum zu. Nur ob man jetzt wirklich lahmgelegte CO2-Ausstoß oder ausstoßende Kraftwerke wieder aktiviert, nur weil die eben schon abgeschrieben sind und vielleicht deswegen günstiger Strom produziert werden kann, das finde ich schon kritisch. Und deswegen, ich glaube, da macht es schon Sinn, dass der Regulator hier einschreitet und zum Beispiel sagt, Mining, sofern das aus grünen Energiequellen kommt, ist in Ordnung. Aber wir möchten nicht eigentlich schon abgeschaltete Stromkraftwerke mit Öl und Gas und so fort wieder aktivieren.
Aber da muss man natürlich auch unterscheiden. Also dieses Problem hast du ja bei allem, was Energie verbraucht.
Absolut.
Du willst ja auch nicht, dass jetzt ein Braunkohlekraftwerk angeschmissen wird, weil die Leute mehr Computer spielen zum Beispiel oder so oder mehr heizen. Das ist einfach ein Grund, mehr erneuerbare Energie zu fördern.
Richtig.
Also man muss einfach sagen, das ist kein Problem vom Mining, sondern vom Stromproduzenten.
Richtig. Und,
ja. Also finde ich ganz, ganz schwer irgendwie zu sagen, dass das jetzt irgendwie die Schuld vom Mining ist, sondern man muss halt einfach erneuerbare Energien fördern.
Das ist ein guter Satz. Lass uns zum nächsten Thema gehen, nämlich das Lightning-Netzwerk. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wie würdest du das Netzwerk beschreiben? Was ist das Potenzial? Wir sehen es ja jetzt erstmalig im Einsatz, also jetzt mal mit einer größeren Menge an Transaktionen in El Salvador. Aber vielleicht kannst du das mit einfachen Worten beschreiben. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil das Lightning-Netzwerk wirklich was Komplexes ist.
Ja, zur kurzen Beschreibung habe ich sogar mal eine ganze Folge bei Jonas beim Bitcoin-Verstehen-Podcast aufgenommen. Also um es ganz einfach zu sagen, ohne jetzt irgendwie technisch zu werden, Lightning ermöglicht es, Bitcoin schnell zu senden, schnell, relativ anonym und sehr, sehr günstig. Also alle diese Probleme, die Bitcoin selbst hat, löst, also was Transaktionen angeht, löst Lightning irgendwie. Einerseits hat man bei Bitcoin on-chain, also das sind diese ganz normalen Bitcoin-Transaktionen, die man macht, hat man das Problem, dass man lange warten muss, weil alle 10 Minuten nur ein Block kommt und man muss das allen mitteilen und es kostet viel, weil viele Leute gleichzeitig Transaktionen machen wollen und es ist nicht, du weißt nicht genau, wie lange das dauert und all diese Probleme hast du halt. Aber beim Lightning-Netzwerk machst du dir eine Eigenschaft von Bitcoin zunutze, dass Bitcoin halt sogenannte, ich weiß, du wirst mir widersprechen, aber was ich Smart Contracts nennen würde, und zwar zum Beispiel ein Multisig-Wallet. Also wenn du und ich uns jetzt zusammen ein Wallet erstellen, also wir erstellen ein Wallet, das hat zwei Schlüssel, du hast einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Und jetzt einigen wir uns beide einfach nur miteinander darüber, wie viel dieses Wallets dir gehört und wie viel dieses Wallets mir gehört. Das heißt, wenn du und ich gemeinsam sagen, okay, dir gehört jetzt mehr und mir gehört jetzt weniger, dann können wir das ja mit uns beide ganz, ganz automatisch und ganz, ganz schnell untereinander ausmachen. Und über Kryptografie ist es halt ganz einfach zu sagen, dass es sicher steht, wenn du sagst, mir gehört jetzt mehr, dann können wir sicher sein, mir gehört auch mehr. Also ist jetzt doch wieder ein bisschen technischer geworden. Es ist also eine Layer-2-Lösung für Bitcoin, in dem du halt ganz schnell Zahlungen machen kannst und eigentlich Bitcoin überhaupt erst zum Zahlungsmittel werden lassen kann. Also die normalen Bitcoin-Zahlungen, die wir generell on-chain sehen, die wurden zwar früher auch oft zum Zahlen gebraucht, aber halt dadurch, dass du nicht genau weißt, wie lange dauert die Zahlung jetzt, was kostet die Zahlung und kommt sie jetzt auch wirklich schnell an, ist es halt, in der Praxis ist es unbrauchbar als Zahlungsmittel per se. Aber dieses Lightning-Netzwerk löst halt alle diese Probleme.
Also ich würd an der Stelle auch noch ein, zwei Punkte zum Lightning-Netzwerk sagen und sag du bitte, ob das eine gute Erklärung ist oder nicht. Was ich interessant finde, ist, dass quasi die Bitcoins letztendlich ja in einer Blockchain lagern. Die ist natürlich verteilt auf mehrere Rechner, aber es ist eben doch eine. Und jeder Bitcoin ist quasi wirklich in dieser Blockchain irgendwo notiert und verankert. In dem Lightning-Netzwerk allerdings gibt es quasi nicht diese eine zentrale Wahrheit im Sinne einer Blockchain, sondern es ist quasi ein, ja, wie würde man das nennen, so eine Art Mesh-Netzwerk, also so eine Art Maschennetzwerk, wo nicht alles miteinander verbunden ist, analog wie das Internet ja heute auch funktioniert. Also wir beide telefonieren jetzt gerade über das Internet, aber die Knoten, die zwischen dir und mir sind, sind ja nicht automatisch alle verbunden mit allen anderen Knoten, sondern das ist letztendlich ein maschiges Netzwerk, aber eben nicht so, dass alles miteinander verbunden ist. Und insofern ermöglicht man dadurch gewisse Kompromisse, weil ich möglicherweise kleinere Zahlen durch das Lightning-Netzwerk schicken würde. Ich würde keine riesengroßen Zahlen machen. Dadurch habe ich einen Kompromiss bei der IT-Sicherheit. Auf der anderen Seite kann ich genau deswegen eben dann mehr Transaktionen durchschicken, die Transaktionskosten gehen runter, weil ich letztendlich einfach von diesen Grundparametern der Blockchain-Technologie abweichen kann und letztendlich eine andere Art der Netzwerkarchitektur verwenden kann, die hier und da Schwächen hat, aber auf der anderen Seite eben auch Stärken, und die Stärken des Lightning-Netzwerks die Schwächen von dem Bitcoin kompensieren und andersrum. Was hältst du von dieser Logik?
Genau, also da hast du auch schon was ganz Wichtiges gesagt, und zwar die Eigenschaft, dass du diese Transaktionen nicht mit allen teilen, oder dass nicht alle Leute die gleiche Information über das Lightning-Netzwerk haben. Und zwar, wenn du eine Transaktion über das Lightning-Netzwerk machst, dann machst du das eigentlich nur mit den Teilnehmern dieser Transaktion aus. Also wenn ich eine Transaktion an dich sende direkt, dann weißt nur du und dann weiß nur ich davon. Bei Bitcoin ist natürlich das Problem, oder was heißt das Problem, ist natürlich die Eigenschaft, wenn du eine Transaktion senden musst, dann musst du das an jeden einzelnen Bitcoin-Node in der ganzen Welt sagen, und jeder muss diese Transaktion bestätigen, und jeder muss natürlich schauen, dass er den gleichen Platz in einem Block haben will, muss er sich natürlich erkaufen. Und bei Lightning ist es deswegen deutlich günstiger, deutlich schneller und deutlich anonymer, weil halt nicht jeder diese Information über deine Transaktion hat.
Genau, und jetzt müssen wir eins erklären. Das ist aus meiner Sicht eine brillante Art und Weise, das Bitcoin-Netzwerk quasi in die Zukunft zu bringen, um die Schwächen auszubügeln und zu kompensieren durch eine andere Art von Netzwerk mit einer eben dann aber auch anderen Funktionalität. Aber warum gibt es um das Bitcoin-Lightning-Netzwerk nicht so einen Hype wie um irgendwelche anderen momentanen Blockchain-Projekte wie zum Beispiel Solana und Cosmos und Polkadot und so weiter? Also das ganze Internet, ganz das Twitter, alles ist voll mit diversen Tokens und Coins, aber das Bitcoin-Lightning-Netzwerk scheint bis heute noch nicht so richtig in die Breite gekommen zu sein. Oder liegt es daran, dass es eben vielleicht keinen Emittenten gibt, der eine Marketingkampagne organisieren würde?
Das ist ein sehr großer Punkt, auf jeden Fall. Du hast halt das Problem, was heißt das Problem? Der Unterschied zu diesen ganzen anderen Coins und Tokens ist, du hast keinen eigenen Token, der davon abhängig, also auf den du spekulieren kannst, wenn das jetzt groß wird. Wenn das Lightning-Netzwerk groß wird, dann hast du keinen irgendwie Lightning-Coin, der davon profitiert. Also du kannst nicht darauf spekulieren, dass Lightning jetzt super geil wird und ich dadurch jetzt ein 100x mache oder so. Also das ist natürlich der Grund, warum die meisten Leute irgendwelche Coins kaufen, die ihnen bestimmte Sachen versprechen. Aber Lightning ist einfach Bitcoin. Weil Lightning ist keine extra Blockchain, ist kein extra Coin, ist keine andere Möglichkeit davon, nochmal irgendwie indirekt zu profitieren. Du hast kein Team, was irgendwelche Token ausgibt und sich selber irgendwie Geld einheimst, sondern es ist einfach ein Protokoll, was mehrere Firmen entwickeln, also Klienten dafür entwickeln, die jeder selber verifizieren kann, alles Open Source. Also es ist ein super spannendes Thema, und bei Leuten, die sich auch nur für Bitcoin interessieren, ist es auch super spannend, weil also gerade für mich war das einfach so ein Thema, mich nochmal deutlich genauer damit zu beschäftigen, was Bitcoin eigentlich ist. Aber an sich, diese Idee, dass man Bitcoin schnell hin und her schicken kann, da werden Leute, die irgendwie im DeFi-Space unterwegs sind, werden müde lächeln. Ha, ja, mein Nano kann ich auch super schnell von A nach B schicken. Ja, toll. Ja, aber dein Nano ist halt super verbuggt, geht ständig offline, ist zentralisiert und hat irgendwie Proof of Stake, was noch mehr zentralisiert und so weiter. Also du hast halt die Vorteile, wie du gerade schon meintest, von Bitcoin, diese Dezentralität, diese Sicherheit, und du nimmst sie mit rüber in das Lightning-Netzwerk, was zwar andere Kompromisse macht, also gerade wie du schon meintest, du machst natürlich einen Kompromiss, was Sicherheit angeht, weil du keine On-Chain-Transaktionen machst, sondern dich halt nur mit der anderen Person kommunizierst. Aber die Sicherheit ist immer noch gut genug. Also wie du auch schon meintest.
Für kleine Transaktionen. Du würdest keine 100 Millionen auf Lightning transportieren, sondern für kleine Transaktionen reicht es aber eben total auch. Deswegen meine Verständnis von der Zukunft an der Stelle wäre, dass quasi große Transaktionen seltener sind auf der Bitcoin Mainchain laufen und Massentransaktionen in Anführungszeichen offgeloadet werden auf, komisches Wort, aber trifft es glaube ich ganz gut, auf das Lightning-Netzwerk, also quasi viele kleine Massentransaktionen dann auf Lightning, sodass du quasi je nach Transaktionsvolumen und Anforderungen bezüglich Schnelligkeit und Sicherheit entweder auf der Mutter-Chain landest oder in dem Lightning-Netzwerk. Macht das Sinn?
Ja, auf jeden Fall macht das Sinn, weil du bei Lightning natürlich auch die Transaktionsgebühren proportional zahlst. Also deine Gebühr, die du für eine Lightning-Transaktion zahlst, ist irgendwie 0,1% vielleicht oder 0,01% deines Transaktionsvolumens. Aber auf der Mainchain zahlst du natürlich nur einen fixen Betrag pro UTXOs und so weiter, also pro Transaktionsgröße, nicht pro Transaktionsvolumen.
Exakt.
Also das ist ganz wichtig. Das heißt, eine Transaktion, du hast natürlich ein gewisses Level, wo du halt sagst, okay, bis dahin eignen sich Transaktionen im Lightning-Netzwerk und ab der gewissen Größe eignen sich On-Chain-Transaktionen besser. Natürlich hast du aber den Vorteil bei Lightning, dass es ganz schnell ist und deutlich anonymer ist als On-Chain zum Beispiel. Also manche Leute würden nicht unbedingt eine On-Chain-Transaktion machen, wo sie eine Lightning-Transaktion machen und Lightning-Transaktionen nicht machen, wo On-Chain-Transaktionen machen. Aber dieser Bedarf nach On-Chain-Transaktionen wird eigentlich immer da sein, weil jeder Lightning-Kanal, jedes Wallet, was zwischen zwei Personen erstellt wird, muss On-Chain geschehen. Also da kommt auch diese Verbindung zwischen dem Lightning-Netzwerk und dem Bitcoin-Netzwerk her. Um Bitcoin praktisch in das Lightning-Netzwerk, in Anführungsstrichen, zu überführen, muss halt ein Wallet erstellt werden. Also muss eine On-Chain-Transaktion
geschehen. Also ich muss Bitcoin hinterlegen quasi, wie so eine Art Treuhandkonto in Anführungszeichen, das trifft so ganz grob, gell?
Ja, kann man so nennen, denke ich. Ja,
ganz grob. Aber und jetzt, wir haben ja vorher auch darüber am Anfang gesprochen, wie wir dich vorstellen. Also bevor ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe, dann hast du gesagt, letztlich bist du ein Bitcoiner. Punkt, aus, Ende. Was macht einen Bitcoiner aus? Ist das eine bestimmte, weiß ich nicht, Lebensphilosophie? Hat das was mit Werten zu tun? Hat das was mit reiner Technologie zu tun? Gibt es sowas wie einen Bitcoiner und dessen Charaktermerkmale? Gibt es überhaupt? Also magst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben oder ist das eine schwierige, fast schon unsinnige Frage?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich sehr subjektiv ist. Natürlich werden sich viele Leute im Krypto-Space als Bitcoiner definieren, aber so mancher Bitcoiner würde dann sagen, das sind keine echten Bitcoiner und so weiter. Also das ist,
ja, gut,
das
okay,
ist, aber schwer, dann ist schwer zu beantworten. Ich würde einfach sagen, Leute, die sich generell mit Bitcoin auseinandergesetzt haben und verstehen, um was es sich dabei handelt. Aber das ist natürlich auch subjektiv. Also gibt es keine direkte Antwort dazu.
Es gibt auch keine formal korrekte Definition für sowas, das ist klar. Aber der Bitcoiner an sich hat ja schon, beäugt ja den Rest des Token-Ökosystems mit ganz großen Argusaugen und ist da sehr, sehr, sehr skeptisch, was quasi in anderen Blockchain-Systemen passiert. Das kann man schon als einheitliches Kriterium festschreiben, gell? Also so ein bisschen
die Skepsis. Ist halt wenn man Bitcoin wirklich verstanden hat, dann hat man einfach eine gesunde Skepsis, was die ganzen anderen Projekte angeht. Und man sieht halt auch die ganzen Nachteile, die diese Projekte mit sich bringen. Also man bekommt ein viel besseres Verständnis dafür, welche Trade-offs diese Projekte machen und warum zum Beispiel ein Pre-Mine ein riesiges Problem ist auf Dauer bei einem Projekt. Also was natürlich für Early-Investoren super ist, weil yay, Marketing-Budget und wir können jetzt irgendwelche Werbungen schalten. Das ist natürlich für den Early-Investor super, aber wenn du halt am Ende ein Proof-of-Stake-System hast, wo 60% der Supply bei irgendwie bei den Founders liegen, dann, das sind halt alles so Sachen, die Leute nicht verstehen, die sich die sich keine Zeit genommen haben, um sich das Thema wirklich genauer anzuschauen.
Also vielleicht da auch noch ein Beispiel, das macht es vielleicht sehr, sehr, sehr plastisch. Ein Bitcoin-Knoten ist quasi so groß wie ein Handball, kann man ja so Pi mal Daumen sagen, gell? Also die kleinste war, also ja, ein Fußball oder ein Handball. Also, und irgendwo auf der Erde sind 15.000 Rechenknoten irgendwo versteckt, 15.000 Mal von der Größe her wie ein Handball oder ein Fußball. Und es werden ja tendenziell mehr Rechenknoten, nicht weniger. Und bei Solana habe ich jetzt gelernt kürzlich, das ist eben auch eine von den aufkommenden Smart Contract-Plattformen, braucht man eben zum Unterhalt von einem Rechenknoten ein unglaublich großes Datacenter, um diese ganze Transaktionslast und so weiter abzubilden. Das heißt, ein solches Netzwerk wie Solana wird ganz große Schwierigkeiten haben, wirklich komplett dezentral zu werden, weil es immer eben eine gewisse zentrale Komponente erfordert, weil ich ja ein Monstrums-Datacenter brauche, um Solana laufen zu lassen. Das am Ende des Tages sehe ich als jemand, der Transaktionen ausführt, sehe ich das vielleicht gar nicht, aber ich habe natürlich vorne dann Kompromisse machen müssen im Hinblick auf die Dezentralität. Und deswegen wollte ich das kurz nochmal anbringen, dass man hier das Bitcoin-Netzwerk auch in seiner Brillanz, ehrlich gesagt, sehr schön erkennen kann, weil eben die Größe von einem Bitcoin-Knoten so klein ist, dass so eine Art Handball vom Format her, der passt, also wirklich, der passt in jeden zweiten Kellerraum sozusagen.
Ich glaube, würdest du dem zustimmen? Du übertreibst sogar noch ein bisschen. Also ich würde eher sagen, so die Hälfte von einem Handball. Also deutlich kleiner. Ich glaube, dein Raspberry Blitz ist ein bisschen größer als meiner, aber es ist eigentlich nur ein Raspberry Pi. Wer weiß, wie groß sowas ist, ja.
Ja gut, dann wie so zwei, drei Bücher übereinander gestapelt sozusagen. Aber das ist so die Größe. Und diese kleine Größe ermöglicht natürlich eine unglaubliche Dezentralität, weil jeder, also egal ob Kosten oder Platz, jeder sich theoretisch so einen Knoten irgendwo in den Keller stellen könnte. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, der größere Punkt ist nicht mal alleine der Platz, sondern auch die Kosten einfach. Ja, genau. Und nicht nur die Kosten für die Anschaffung, sondern auch die Kosten für den Unterhalt. Also du hast gerade über Solana gesprochen, da hast du natürlich das Problem, dass du so einen großen Superrechner brauchst und den brauchst du halt nicht nur für die Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Das heißt, alleine deine Unterhaltskosten sind riesig. Das gleiche Problem sehe ich übrigens auch bei Ethereum. Also aktuell ist es vielleicht noch möglich, mit einem guten Rechner da die ganze Blockchain zu synchronisieren. Aber wenn es dann später irgendwie zu Proof of Stake läuft und Sharding und was weiß ich, was sie alles vorhaben, da wirst du als normaler Teilnehmer wirst du überhaupt gar nicht mehr die Chance haben, irgendwas zu verifizieren und deine eigene Node laufen zu lassen. Also da musst du wirklich ganz, ganz vielen Leuten vertrauen. Und das ist halt auch die Brillanz von Bitcoin. Du brauchst, um am Netzwerk teilzunehmen und niemandem zu vertrauen, brauchst du eigentlich nur so einen Bitcoin-Node für was, 100, 150 Euro oder so. Oder also wenn du ihn selber baust, kostet er 150 Euro. Und kannst dann die Vorteile von Bitcoin und auch gleichzeitig die Vorteile von Lightning benutzen. Also diese ganzen Nachteile, die immer gesagt werden, die haben halt auch alle irgendwie einen Grund. Und um komplett trustfrei, also vertrauensfrei an Bitcoin teilzunehmen, brauchst du nur 150 Euro an Hardware. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr krass.
Ja, wenn wir schon bei technischen Geräten sind, dann gerne auch nochmal kurz sagen, was ihr bei Shift Crypto mit der Bitbox macht. Du hattest es vorher ganz nett gesagt, dass es eigentlich ganz wichtig ist, sich auch mit solchen Hardware-Wallets zu beschäftigen, weil man letztendlich dadurch auch überhaupt erst lernt, was ein Wallet, Bitcoin ist, wie die ganze Technologie funktioniert. Wo ist überhaupt denn ein Bitcoin? Ist er gerade irgendwo auf dem USB-Stick oder ist er bei einer Börse drauf und so weiter? Was macht eure Bitbox hier und warum glaubst du, dass euer Hardware-Wallet eins der besten ist, was es derzeit gibt?
Also generell hast du ja bei Bitcoin immer das Problem, ja, ich habe jetzt mal hier 100 Euro auf Kraken gekauft, die lasse ich jetzt erstmal auf der Exchange. Das ist auch völlig legitim. Also so bei einem gewissen Betrag kannst du die auch einfach auf der Börse lassen oder kannst den Handy-Wallet benutzen. Aber wenn du halt die größeren Beträge, also wenn du halt vor 10 Jahren irgendwie für 10 Euro oder für 100 Euro Bitcoin gekauft hast, dann ist das jetzt ganz schön viel Geld, die du vielleicht nicht einfach auf deinem Handy liegen lassen willst oder auf deinem Computer, weil ja, die Chance ist vielleicht gering, dass dein Computer gehackt wird, aber auch nicht so gering. Und da musst du dir halt Gedanken machen, wie bewahre ich diese Coins sicher auf? Wie kann ich sicher gehen, dass mir keiner diese Coins klaut? Und für viele Leute ist dann natürlich erstmal die Entscheidung, okay, lasse ich die doch erstmal auf der Exchange liegen, weil die wissen schon, was sie machen, die haben alle ihre Security-Sachen. Aber dann hast du das Problem, alleine Exchanges werden ständig gehackt. Da kommen ganz, ganz viele Coins abhanden und egal, ob die versichert sind oder nicht, letztendlich bezahlen die Kunden das ja. Also nur weil eine Exchange irgendwie den Kunden wieder Geld auszahlt, wenn denen was geklaut wird, müssen sie das ja irgendwie wieder reinkriegen über Trading-Fees und so weiter. Also letztendlich bezahlt der Kunde das auch. Dann hast du das Problem, wenn ich das Geld abziehen will, kann eine Exchange so einfach sagen, nö, geben wir dir nicht. Gerade wenn die irgendwie irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen, dann vielleicht passiert das nicht. Vielleicht taucht die Börse ab und behält die ganzen Bitcoins und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Risiken, die einfach damit zusammenhängen, Geld auf Exchanges zu lassen. Würde ich absolut von abraten, wenn das eine höhere Summe ist. Was wir jetzt machen bei Shift Crypto und das Konzept eines Hardware Wallets ist nicht neu. Also wir haben das nicht erfunden. Wir haben ein Gerät, das du an deinen Computer anschließen kannst und was einzig alleine deine Bitcoins aufbewahren kann. Das ist super sicher, das kann keine anderen Sachen machen, damit kannst du keinen Computer spielen, das sieht aus wie ein kleiner USB-Stick und auf dem kannst du absolut sicher deine Bitcoins verwahren und auch deine anderen Coins. Und die Sicherheit kommt halt daher, dass dieses Gerät super einfach zu bedienen ist. Jedes Mal, wenn du irgendwas auf deinem Computer siehst, musst du es auf dem Gerät bestätigen. Und das klingt jetzt vielleicht für viele Leute irgendwie abschreckend. Ja, das ist kompliziert und so weiter. Und das traue ich mir gar nicht zu. Aber was wir bei Shift machen, ist, wir versuchen, das Gerät so einfach wie möglich zu halten. Und das Feedback kriegen wir auch immer zurück. Man braucht eigentlich gar keine Anleitung oder so, um das Gerät zu benutzen, sondern es ist super intuitiv. Jeder, der das Gerät selber aufsetzt und so weiter, merkt, das ist ja gar nicht so schwer, seine Coins selber zu halten, also selber seine privaten Schlüssel für die Coins zu verwalten. Und letztendlich unterscheidet sich es auch gar nicht so krass davon, Coins auf Exchanges zu lassen, weil du hast im Endeffekt hast du ein ähnliches User Interface, sondern du hast einfach nur einen USB-Stick, der das dann authentifiziert. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr eine größere Summe habt und so die Faustregel, die ich mir da immer setze, ist so, wenn das Hardware-Wallet 10% von deinem Coin-Wert ist, also wenn du irgendwie, unsere Bitbox kostet 130 Euro, wenn du jetzt 1.300 Euro hast, dann solltest du dir vielleicht ein Hardware-Wallet anschaffen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die Ideale, die Bitcoin hat, also dass es natürlich jedem frei zugänglich ist, dass es sicher ist. Und dass du halt dein Geld selber halten kannst, ist es ganz wichtig, dass die Leute das auch machen. Weil wenn Bitcoin letztendlich nur auf irgendwelchen Börsen liegt, dann hat das keinem geholfen. Dann haben wir letztendlich einfach wieder das System, was wir jetzt haben. Und jeder kann oder die Börsen selber können entscheiden, ob sie dir das Geld wiedergeben. Und ich finde es ist super wichtig, dass die Leute ihre Coins selber verwalten, wenn sie einen gewissen Betrag da haben.
Das bringt mich zu einem der Schlussgedanken, die ich jetzt so langsam hätte, weil wir haben vorher darüber gesprochen, was zeichnet ein Bitcoiner aus. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist der Bitcoiner tendenziell eigentlich eine Person, die recht skeptisch ist. Ja, auch nee, nicht skeptisch ist sie eigentlich nicht. Ja, sie vertraut ja quasi der Technologie, aber sie vertraut möglicherweise nicht existierenden Firmen, Institutionen, irgendwas, was auf der Internetseite steht und so weiter und so fort. Du hast das nämlich jetzt gerade sehr schön gesagt, dass man möglicherweise einer Kryptobörse nicht vertrauen dürfte, weil das Geld liegt da ja zwar drauf, aber wenn ich es dann runterladen will oder woanders hin transportieren will, sagt die Börse vielleicht so, ah nee, geht jetzt gerade nicht, wir haben Probleme und dann komme ich quasi letztendlich nicht an mein Geld. Und der Bitcoiner würde genau deswegen versuchen, möglichst wenig Geld auf einer Kryptobörse zu laden. Deswegen führt mich das jetzt gerade zu der Schlussfolgerung, dass ein Bitcoin tendenziell skeptisch ist gegenüber Institutionen. Macht es Sinn oder ist das jetzt ein bisschen zu weit hergeholt?
Ja, in Institutionen und generell jedem, dem man vertrauen muss. Also Bitcoin ist ja eigentlich vertrauensloses Geld und das soll es auch sein. Und da wieder Vertrauen reinzubringen, wo es eigentlich kein Vertrauen braucht, finde ich super wichtig. Übrigens, wer dann natürlich meint, anstatt den Exchanges müssen wir dann Shift Crypto vertrauen. Unser Gerät ist komplett Open Source. Ihr könnt genau sehen, was auf dem Gerät läuft, was das Gerät macht, was für Code auf dem Gerät ist. Und dementsprechend müsst ihr uns eigentlich nicht vertrauen,
Exakt.
was das Gerät macht. Das ist
Das
ganz,
heißt,
ganz wichtig bei Hardware Wallets.
der Bitcoiner, der kann schon vertrauen, aber er ist skeptisch gegenüber Institutionen. Gleichsam kann er aber eben schon Vertrauen äußern, zum Beispiel gegenüber Technik, Open Source und Dingen, die er eben selber gesehen hat. Kann man das so zusammenfassen? Das trifft es ganz gut, oder?
Ja, generell ist ja der Ethos bei Bitcoin, don't trust,
Das war das perfekte Schlusswort.
verify.
Ganz herzlichen Dank. Und dann wünsche ich dir und allen, die hier zuhören und zugehört haben, einen wunderschönen Tag.
Ja, Vielen Dank.